Willkommen im MPN-Zug, Ihrem Podcast über myeloproliferative Neoplasien im Fokus von essentielle Thrombozytämie, Polycythämie vera und Myelofibrose. Bei uns sprechen Betroffene, Expertinnen, Patientinnen und Angehörige offen und positiv über MPN. Mit freundlicher Unterstützung von AOP Health und Novartis.
Willkommen in der 9. Folge unseres MPN-Zugs. Mein Name ist Enrica und ich selbst bin PV-Patientin. Ich darf Sie heute begrüßen und durch die Sendung führen. Unser heutiges Thema ist die Teilnahme eines Mitglieds an einer klinischen Studie. Und zwar ist das unser Peter, der sich zur Verfügung gestellt hat. Ich darf ihm dazu einige Fragen stellen. Hallo Peter.
Hallo, grüß Gott.
Ich bitte Sie, uns ein bisschen Ihre Geschichte zu erzählen. Welche Krankheit haben Sie?
Bei mir hat es so begonnen, ich habe vor 9 Jahren durch einen Zufallsbefund davon erfahren. Mein Hausarzt hat mir mitgeteilt, du musst mehr trinken, das Blut ist zu dick. Und ich habe das gemacht und es ist aber nicht besser geworden. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Zahl der roten Blutkörperchen und der Thrombozyten viel zu hoch ist. Er hat mich dann nach Linz verwiesen, und zwar in das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz, in die hämatologische onkologische Ambulanz. Und dort bin ich seither in Behandlung und sehr, sehr gut aufgehoben. Das muss ich gleich vorausschicken. Es wurde festgestellt, dass ich Polycythämie vera habe. Ich wurde anfangs mit einem Medikament behandelt, das eine milde Chemo ist. Hat mir nicht so gut getan. Ich habe etliche Nebenwirkungen gehabt. Es war dann aber so, dass ich nach einigen Jahren Besonderheiten im Bereich des Bauches bekommen habe, und zwar die Milzvergrößerung, die sich bemerkbar machte. Und die behandelnde Ärztin hat dann gefunden, es wäre gut, wieder einmal eine Knochenmarksentnahme zu machen. Und bei dieser Knochenmarksentnahme hat sich herausgestellt, dass eine Vernarbung des Knochenmarks bereits eingetreten ist und daher die Diagnose nun lautet Myelofibrose.
Das heißt, entschuldige, wenn ich Sie unterbreche, es wurde Polycythämie vera am Anfang festgestellt und im Laufe der folgenden Jahre ist dieser Zustand degeneriert. Stimmt das?
Es war so.
Und in welchen Abständen wurden Sie immer kontrolliert?
Relativ knapp in 2-monatigen Abständen. Aber es hat sich im Blutwert das noch nicht gezeigt. Erst in der Knochenmarksentnahme ist es eigentlich dann aufgekommen, dass im Knochenmark etwas nicht in Ordnung ist.
Und der allgemeine Zustand, also der persönliche Zustand, wie ist es Ihnen gegangen?
Wechselhaft. Am Beginn der Krankheit mit der milden Chemotherapie ist es mir nicht gut gegangen. Ich hatte geschwollene Füße, ich war psychisch ziemlich bedient, weil ich mir gedacht habe, wie geht das jetzt weiter? Besser geworden ist es durch die Interferonbehandlung. Da habe ich das Gefühl gehabt, das schlägt gut an und das tut mir gut. Es ist ja letztlich eine Behandlung, die darauf abzielt, dass der Körper selber reagiert. Das hat mir auch irgendwo sympathisch geklungen. Ja, und dann kam eben die große Enttäuschung, dass es Myelofibrose geworden ist und die Medikamentenumstellung wiederum erfolgen musste.
Und hat man das sofort gemerkt, die Besserung oder einen Unterschied?
Ich bin zu hoch dosiert gewesen, das ist dann reduziert worden. Es ist irgendwo für mich der Eindruck entstanden, es hilft nicht richtig. Und das war dann auch letztlich so, weil eben die Myelofibrose festgestellt wurde und die Vernarbung schon relativ fortgeschritten war, was man im Blutwert noch nicht feststellen konnte.
Das heißt, das Ganze hat sich über welchen Zeitraum erstreckt?
Der Gesamtzeitraum war 9 Jahre.
Und es geht Ihnen besser?
Ja, das ist schwer feststellbar. Ich werde ja auch älter.
Wie hat sich das Ganze auf Ihre Arbeit, auf Ihre Tätigkeit ausgewirkt?
Ich musste schon mit Einschränkungen umgehen lernen, vor allen Dingen mit dieser Erschöpfung, die für mich neu war und die ich eigentlich bekämpfen wollte, indem ich dagegen gearbeitet habe. Aber ich habe einfach festgestellt, 1 Stunde Gartenarbeit und ich muss mich hinlegen. Trotzdem habe ich aber einige auch Bergtouren machen können und Radfahren, Schwimmen und so weiter, die Sportsachen, die ich machen wollte, das ist alles ganz gut noch gegangen.
Und wie war das von der Ernährung? Vielleicht auch mit Alkohol?
Also Alkohol hat eigentlich zur Gänze aufgehört. Ich trinke höchstens ein Achtel Wein. Wenn ich mehr trinke, dann kriege ich Kopfweh. Das hat mir aber keine großen Probleme bereitet. Und ansonsten habe ich mich mit Ernährung versucht, so gesund wie möglich zu ernähren. Am Anfang hat es geheißen, kein Fleisch, vor allen Dingen kein rotes Fleisch. Mittlerweile ist das wieder etwas anders. Ich muss aber trotzdem aufpassen und versuche mich halt so gut es geht, nicht vegetarisch, aber mit eher weniger Fleisch auskommend zu ernähren.
Und wie ist das? Ist da die Entscheidung irgendwie, wird im Moment getroffen oder ist es ein allgemeiner Plan, den man befolgen sollte oder nach Laune?
Es ist eigentlich eine sukzessive Entscheidung, vor allen Dingen auch je nachdem, wie man manches verträgt. Ich bin drauf gekommen, dass man zu den Medikamenten am besten auch etwas isst, damit man die Medikamente nicht so im Magen hat. Und ich habe auch die Beratung gehabt von einer Ärztin, die zwar immer gesagt hat, mach alles, was die Schulmedizin vorschlägt und von dir erwartet, aber du kannst zusätzlich noch für den Körper etwas Gutes tun, indem du dies oder jenes noch zu dir nimmst.
Und was hat sie da empfohlen? Schokolade?
Nein, eben leider nicht. Ja, das ist für die Seele vielleicht auch
Ja,
gut.
die Seele braucht ja auch irgendwas,
Die Seele
immer
braucht
wieder.
auch etwas. Und das ist halt bei mir der Kaffee. Am Vormittag trinke ich immer Kaffee, der tut mir auch gar nicht schlecht. Ich brauche den einfach, damit ich etwas frischer werde und da fühle ich mich dann auch etwas wohler. In anderer Hinsicht gibt es halt Spurenelemente, die man je nachdem, wenn Mangel besteht, auch verbessern sollte. Und das wechselt aber je nach Ablauf der Zeit und der Krankheit und der Jahreszeit. Also im Winter zum Beispiel nehme ich immer Vitamin D.
Und wie hat sich das Ganze auf Ihr Körpergewicht abgespielt?
Eigentlich gar nicht. Ich habe seit meiner Jugend immer dasselbe Gewicht.
Gut, und das Ganze hat ja dann zu etwas geführt, wo Sie dann persönlich eine Entscheidung getroffen haben. Ich will an einer Studie teilnehmen. Wie hat das Ganze stattgefunden? Wie ist das Ganze entstanden?
Ja, das ist so entstanden, dass ich die Befunde bei den Knochenmarksentnahmen von ein auf das andere Mal mit Entsetzen gelesen habe und auch ausgelegt bekommen habe, dass wiederum meine Ärztin hat immer gesagt, eine leichte Verschlechterung eingetreten ist. Sie wollte mir natürlich nicht Angst machen, aber ich konnte mir ja ausrechnen, wie das weitergeht, wenn das Medikament jetzt weder stoppt und schon gar nicht reduziert, dann geht das kontinuierlich weiter, ohne dass ich etwas dagegen machen kann. Und ich habe das große Glück gehabt, dass meine behandelnde Ärztin auch Wissenschaftlerin ist. Sie ist auf der Uni in Linz tätig und die hat mir mehrfach von Studien erzählt und hat aber immer dazu gesagt, das muss für sie passen. Und einmal war ich schon knapp dran, bei einer Studie mitzumachen, habe mich dann aber über die Nebenwirkungen informiert und habe am letzten Tag zurückgezuckt und habe es nicht gemacht. Und ja, dann ist wieder ein, zwei Monate verstrichen und dann hat sie zu mir gesagt, jetzt gäbe es wieder ein Medikament, das würde für sie passen. Und sie war so nett, mir Informationen aus der Studie 2 zukommen zu lassen.
Und diesbezüglich muss man ja, nehme ich an, einige Sachen ausfüllen. Es gibt sicher Fragebogen, die man ausfüllen muss.
Ja, es ist einiges zum Ausfüllen. Man muss für die Studie geeignet sein. Das heißt, der Krankheitsgrad muss so sein, dass er für die Menschen, die die Studie in Auftrag geben, einen, wie soll ich sagen, einen wissenschaftlichen Erfolg insofern garantiert, dass man sagt, der Mensch hat die und die Krankheitssymptome und wir schauen, ob das Medikament so oder so wirkt. Das heißt, ich musste ausfüllen, wie meine Schmerzen sind mit einer Skala von 0 bis 10 und wie meine Abgeschlagenheit ist, wie das Druckgefühl im Oberbauch ist etc. Ein mehrseitiger Fragebogen war da jeweils auszufüllen, den ich aber nicht allein ausfüllen musste, sondern es gibt dort im Krankenhaus in Linz eine Studienschwester, die einem auch begleitet bei diesen Formaliter, die man da erledigen muss.
Das heißt, man muss auch einmal verstehen, man muss die Fragen verstehen.
Man muss die Fragen verstehen, man kann natürlich auch zurückfragen, aber es ist gut, wenn man viel fragt.
Ja.
Weil letztlich ist der eigene Körper betroffen und es ist eine Studie, ist ein wissenschaftliches Experiment.
Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist so schwer, Schmerz zu definieren.
Sehr schwer. Sehr schwer. Meine behandelnde Ärztin hat mich ermutigt und hat gesagt, sei nicht so zurückhaltend in der Skala-Bewertung von Schmerz, sonst kommst du gar nicht in die Studie. Und das hat mich dann eher ermutigt, die Definitionen etwas höher zu machen, wie ich es eigentlich wollte. Ich bin ein bisschen als Mensch so trainiert, dass man Schmerzen auch aushalten muss. Und in diesem Fall soll man aber ganz ehrlich sagen, ja, ich spüre da was und das gebe ich auch an.
Das heißt, im Rahmen der Studie war die tägliche Abfrage übers Handy?
Ja, ein eigenes Handy. Und da es etwa ab 5 Uhr nachmittags freigeschaltet worden für den Tag, die Skala, die man auszufüllen hatte. Oder hat, ich mache es ja noch.
Wie ist die Voraussetzung für so eine Studie? Muss man dann schon eine gewisse Kenntnis mitbringen? Oder kann man wirklich als kompletter Laie einmal beginnen?
Ich bin auch Laie, aber ich habe versucht, mich aufzumunitionieren, das heißt zu informieren. Und ich würde jedem raten, der bevor er in eine Studie einsteigt, sich zu informieren, vor allen Dingen, welche Wirkungen in der Studie 2.
Könnten Sie ein bisschen erklären, Studie 1, Studie 2, Studie 3?
Leider nicht wissenschaftlich wirklich, sondern nur, wie ich mich
aus eigener Erfahrung.
Also über Studie 1 kann ich gar nicht sagen, ich weiß gar nicht, ob die mit Menschen gemacht wird. Bei der Studie 2 sind bei meinem Medikament 300 Personen weltweit nur einbezogen worden, wobei die altersmäßig, geschlechtsmäßig und herkunftsmäßig gestreut sind. 300 sind nicht sehr viel. Aber immerhin hat man festgestellt, es gibt die und die Nebenwirkungen. Und da habe ich mich schon genau informiert, weil ich im Verdauungsbereich empfindlich bin, Magen, Darm und so weiter. Und das war eigentlich als erträglich angegeben bei der Studie 2. Und die Fälle, die angegeben waren, sind bei mir dann gar nicht eingetreten, muss ich ehrlich sagen. Sodass die Nebenwirkungen bei der Studie, die ich mache gerade, da habe ich halt Glück, sehr minimal sind.
Also wie gesagt, der Fragebogen musste minutiös mit Hilfe ausgefüllt werden. Sie haben dann ein spezielles Handy bekommen. Täglich müssen Sie die Fragen beantworten. Und seit wie langer Zeit machen Sie das schon?
Ich muss jetzt noch was vorausschicken. Bevor die Studie überhaupt gestartet wird, wird auch eine umfangreiche Untersuchung vorgenommen. Das heißt, das ist jetzt nicht nur bezogen auf Blut und Knochenmark, sondern auch EKG und MR, also Magnetresonanz vom ganzen Körper, fast von den inneren Organen. Es wird eine genaue Untersuchung vorgenommen, damit nicht irgendetwas dazukommt oder eine andere Krankheit sich überlappt etc. Das wird auch verlangt, bevor man einsteigt in eine Studie.
Das heißt, ein bisschen erfahrungsgemäß ist die Leber immer beeinträchtigt. Ist das auch bei Ihnen der Fall?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich passe natürlich auch mit der Nahrung besonders auf und hier und da nehme ich auch zu Leberentgiftungssachen Mariendistel, so harmlose Kräuterextrakte.
Das heißt, im Rahmen der Gesamtuntersuchung sind Sie im Normbereich?
Ja. Die Milz ist sehr stark vergrößert und die drückt auch und da kann man auch medikamentös eigentlich nichts machen.
Das heißt, so im Jetzt-Zustand sind Sie medizinisch und wissenschaftlich ausreichend betreut?
Ich fühle mich sehr gut betreut, muss sagen, dass ich großes Glück gehabt habe, eine Expertin als Ärztin zu haben. Ich nehme natürlich auch einiges in Kauf, ich fahre mit dem Zug eine Stunde bis zum Krankenhaus, habe bei der Studie, das muss man auch dazu sagen, teilweise wöchentliche Kontrollen. Man wartet dann natürlich auch stundenlang im Krankenhaus, bis man drankommt, bis das Blut untersucht ist etc. Also diese Nachteile muss man schon auch in Kauf nehmen.
Und haben Sie da auch den Kontakt mit der betreuenden Ärztin oder ist das durch ärztliches Personal?
Ich habe jedes Mal den Kontakt mit der betreuenden Ärztin oder ihrer Vertretung. Sie kann ja nicht, vielleicht auch einmal nicht da sein an einem Tag. Da fühle ich mich gut betreut. Ich muss natürlich auch bedenken, dass ihre Zeit begrenzt ist. Und die Zeit, wo ich mit ihr sprechen kann, die geht halt auf 10 Minuten, Viertelstunde höchstens. Und da muss ich mir vorher, ich mache das jetzt mit einem Spickzettel,
ja, das
aufschreiben,
ist gut,
was ich sie alles fragen will. Weil nicht, dass ich dann heimfahre und sage, ah, das hast vergessen wieder zu fragen.
Eine andere Frage. Es sind ja sehr viele Termine, Untersuchungen, die Sie machen müssen. Wie schaut das finanziell aus? Müssen Sie das Ganze stemmen?
Bevor ich die Frage beantworte, wollte ich nur noch sagen, ich bin in Pension. Ich bin in der glücklichen Lage, das zeitlich zu schaffen. Wenn jemand berufstätig ist, kann es schon sein, dass er Schwierigkeiten hat, das zeitlich unterzubringen. Das ist jetzt zum Thema Zeit. Finanziell muss ich sagen, die Firma trägt die Gesamtkosten. Das ist sicher bezogen auf die gesamte Studie ein enorm viel Geld. Und es wird natürlich dann auch erwartet, dass ein wissenschaftlich akzeptables Ergebnis dabei herauskommt. Also finanziell kann ich nicht klagen. Ich kriege auch Gutscheine für die Fahrten, die ich zu erledigen habe. Die Medikamente bekomme ich zugeteilt auf den Tag genau. Ich muss dann auch immer die leeren Schachteln wieder mitnehmen. Das heißt, es wird genau kontrolliert, dass ich alle Medikamente genommen habe. In den ersten 2 Wochen musste ich sogar angeben, um wie viel Uhr ich die Medikamente genommen habe. Das war für mich ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht so regelmäßig frühstücke, immer um die punktgleiche Zeit zum Beispiel. Ja, das wird aber akzeptiert, aber man muss die Zeit angeben.
Und wie schaut das dann aus, wenn dann die Studie beendet ist und das Ganze wirkt und es geht Ihnen besser, bekommen Sie diese Medikamente weiter?
Ja, ich habe die Zusage, dass ich das Medikament weiter bekomme, auch wenn es noch nicht zugelassen ist. Wenn man sich einlässt darauf, dann hat man auch den Anspruch, das Medikament weiter zu bekommen.
Ja, das ist wirklich wunderbar. Und ich glaube, es hat auch einen Menschen getroffen, der schon von Haus aus ein gewisses System in sich selber hat und eigentlich prädestiniert ist für so eine Studie. Weil Sie stehen zu Ihrer Krankheit, Sie stehen zu den Vorgaben, die Sie bekommen und dass Sie die Regeln einhalten. Also ich glaube, da sind Sie die perfekte Person. Es passt das eine zum anderen.
Ich will mich nicht selber loben, aber wenn sich jemand auf eine Studie einlässt, dann muss er das schon auf sich nehmen. Es muss ihm von vornherein klar sein, ich will das so machen, wie das vorgegeben ist, sonst hat es ja auch gar keinen Sinn für mich selber und auch für die Wissenschaft nicht. Vielleicht noch ein paar Worte zur Emotion, die auch damit verbunden ist. Das klingt so nüchtern und so super. In Wirklichkeit gibt es schon auch Sorgen, Ängste, was wird jetzt sein, wie werde ich das vertragen, wem kann ich das sagen, wenn ich was spüre, hat das jetzt mit dem Medikament zu tun oder nicht zu tun, also es erfordert einiges an Mut und Optimismus, wenn man sich einlässt auf eine Studie.
Und Hoffnung.
Und Hoffnung, natürlich.
Und wenn Sie uns erzählen würden, wie der Anfang war, überhaupt, dieser Studie, der persönliche Anfang, der erste Kontakt, wie hat das stattgefunden?
Ja, das war so, dass ich dazu Ja gesagt habe. Ich bin zu einem Termin bestellt worden. Ich musste den Termin unbedingt einhalten. Hatte persönlich an dem Tag auch noch eine negative Erfahrung, weil ich einen Radunfall hatte. Aber ich habe den Termin eingehalten, bin ins Krankenhaus gekommen und habe das erste Medikament in Anwesenheit der Ärztin nehmen müssen. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man eine Tablette nimmt, die keinen Namen hat, die unbekannt ist und man nicht weiß, wie sich das auswirkt. Das legt sich aber dann im Laufe der Tage.
Naja, und das heißt, wie lange wird das jetzt noch weitergehen? Wie lange wird diese Studie?
Ja, ich hatte vor Ende November eine Knochenmarksentnahme. Und bei der Knochenmarksentnahme kann man ja immer feststellen, wie hoch der Vernarbungsgrad des Knochenmarks ist. Und zu meiner großen Freude ist der Vernarbungsgrad zurückgegangen. Das heißt also, ich bin da wirklich happy gewesen, wie ich das erfahren habe. Und die nächste Besprechung und Untersuchung im Krankenhaus habe ich erst nächste Woche. Und da werde ich dann erfahren, ob die Dosis des Medikaments geändert werden muss, wie es weitergeht, wie lange und so weiter. Zur Dosis wollte ich schon auch noch etwas sagen. Die Studie 3 hat auch den Sinn, die Medikamentendosis festzustellen. Und das ist auch individuell unterschiedlich. Bei mir musste die Dosis öfter geändert werden, weil die Zahl der Thrombozyten so derartig zurückgegangen ist. Das ist ein Effekt dieses Medikaments, dass man die Dosis reduzieren musste. Da hatte ich dann Angst, wenn ich jetzt zu wenig nehme, wirkt es dann überhaupt? Das war aber unbegründet, weil sich dann herausgestellt hat, dass es doch wirkt. Aber bezüglich Einstellung der Dosis hat man auch ein Problem und muss immer wieder auch die Kontrollfunktion des Mediziners wahrnehmen.
Ja, es ist eine Feinarbeit.
Ja.
Und es ist das Medikament auf der einen Seite, es ist auch das Mentale, nicht? Weil ja. Kann Berge versetzen.
Ja.
Und ich glaube auch, das Verhältnis, die Beziehung, die man mit der betreuenden Ärztin aufbaut, dass man sich vollkommen in ihre Erfahrung, in ihre Arme legt und die Hoffnung, nicht? Und vor allem auch die Hoffnung, wie geht es weiter? Kann das weiter vererbt werden? Und das sind halt lauter Argumente, die, glaube ich, wichtig sind, dass man sich für eine Studie zur Verfügung stellt.
Ja, vollkommen richtig. Ich habe mich gleich am Beginn meiner Krankheit erkundigt, ob diese Krankheit vererbbar ist. Das war ja auch für meine Kinder sehr wichtig zu wissen und habe erfahren, dass es nicht vererbbar ist. Ich hoffe, das stimmt so. Und noch etwas war bei mir interessant. Ich bin, wie die Krankheit festgestellt wurde, 65 gewesen. Damals wurde mir gesagt, Sie sind zu alt für eine Stammzellentransplantation. Und mittlerweile habe ich erfahren, dass man sich eher nach dem biologischen Alter richtet. Also damals, wenn man es damals gemacht hätte, hätte ich das Alter noch erreichen können, um die Operation auf mich zu nehmen. Aber ich bereue es trotzdem nicht, weil ich weiß, mit welchen Komplikationen eine Stammzellentransplantation auch verbunden ist. Eines auch noch zur Hoffnung. Ich habe mich da selber schon auch aufgebaut, muss ich sagen, mental. Und ich getraue mich auch zu sagen, ich bin ein gläubiger Mensch und habe auch sehr viel in Gottes Hand gelegt.
Ja, und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das Glas immer halb voll sieht, dass man Tätigkeiten unternimmt, die schön sind. Ich persönlich habe die Musik entdeckt und das hilft auch sehr viel, dass man sich geistig mit Sachen auseinandersetzt, die schön sind. Und das hilft dann allem.
Ja.
Es hilft einem selbst, es hilft der Umgebung.
Ja.
Und wenn man selbst positiv ist, dann kommt man auch mit positiven Leuten zusammen.
Ja.
Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber schließt natürlich nicht aus, dass man eine Therapie machen muss. Das ist ganz wichtig. Und da kann man nur den Ärzten danken, die viele, viele Stunden ihr ganzes Leben, vor allem in der Hämatologie, die ja unglaublich groß ist und sich von Stunde zu Stunde ändert und es kommen ständig neue Erkenntnisse dazu. Und das ist eigentlich das, was uns die Hoffnung gibt, dass wir normal weiterleben können. Wie sehen Sie das?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und das, was Sie mit dem aufbauend emotionalen Element bezeichnet haben mit der Musik, das ist vielleicht für mich meine Waldrunde. Ich gehe mit den Nordic Walk Stöcken dreimal in der Woche, wenn es geht, wenn ich nicht gerade einen Infekt habe oder so, eine Stunde relativ scharf durch den Wald und das gibt mir sehr viel Kraft und ich habe das Gefühl, dass mir das gut tut.
Ja, also gibt es noch Anliegen, die Sie uns mitteilen wollen, dass Sie uns allen Mut geben? Und bis jetzt kann ich nur sagen, ich bedanke mich für die vielen positiven Erfahrungen, Mitteilungen, die Sie uns geben konnten. Und ich hoffe, wir bekommen dann noch die nächsten positiven Mitteilungen. Gibt es eben noch etwas, was Sie uns sagen wollen?
Ja, ich habe ohne dies sehr viel gesagt. Ich denke, dass jeder das selber entscheiden muss, ob er sich traut, in eine Studie einzusteigen. Und dass er sich's gut überlegen muss und einige Dinge unbedingt für sich vorher abklären sollte, ob man es durchhält, ob man den Mut hat, ob man sich das zutraut und ob man auch das Vertrauen zu dem behandelten Arzt oder der Ärztin hat.
Ja, also lieber Peter, ich kann mich wirklich nur ganz, ganz herzlich bedanken. Der Zug ist jetzt angekommen beim Hauptbahnhof. Wir dürfen alle wieder aussteigen und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederschauen.
Bitte gerne, auf Wiederhören.
Das war der MPN-Zug, Ihr Podcast zum Thema myeloproliferative Neoplasien im Fokus von essentielle Thrombozytämie, Polycythämie vera und Myelofibrose. Mit freundlicher Unterstützung von AOP Health und Novartis.